Freunde der Sonne, 15 Sekunden Werbung, bevor die Episode losgeht. Ich mache ganz einfach, ganz simpel. Wir haben ein Geschenk für alle Coaches und ErnährungsberaterInnen hier. Wir schenken dir ein Strategiegespräch mit meinem Team, das dir zeigt, wie du entweder deine ersten Kunden gewinnst, wie du deinen eigenen Online-Kurs, Membership aufbaust und oder, falls du schon ein Business hast, wie du deinen Impact verdoppelst. Link unten in der Beschreibung, gerne eintragen, absolut kostenlos, jetzt geht's los. Ich wach morgens auf, ich habe gut geschlafen, fühlt mich an, als wenn die Welt mir eine große Umarmung gibt. Ich schlafe 6 Stunden oder weniger, es fühlt sich so an, als wenn die Welt gegen mich ist.
Ja, also es gibt ja einmal den Immunwirkung, die auch ganz klar besagt, eine positive Immunwirkung und auf alle Körperprozesse, Körper, Geist und Seele haben wir eine positive Wirkung ab 7,5 Stunden. Bei 6 Stunden ist es neutral 0 und unter 6 Stunden steigt sogar das Infektanfälligkeitsrisiko um das 4,6-fache. Das heißt, wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass Schlaf wichtig ist, sowohl für Körper, Geist und Seele, der kann zumindest für sein Immunsystem machen. Und eine wichtige Sache noch, gerade bei dem Thema vegan muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich.
Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal packen das an. Markus, vielen Dank, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass du mit uns über einer der wichtigsten Themen sprichst, die ist wahrscheinlich im Bereich Gesundheit geht, nämlich Schlaf. Als allererste Frage, ich habe es gerade offline schon mal angesprochen, aber ich konnte es einfach nicht sein lassen. Ich komme selber aus einem Dorf, das heißt Weeze. Da leben ungefähr so 9000 Seelen. Und dann habe ich gesehen, dass du aus einem Nachbardorf bist. Jetzt ist die allererste Frage. Ich finde es immer spannend, wenn jemand, der aus einem kleineren Ort kommt, Goch heißt es, glaube ich. Da habe ich Abitur gemacht. Fun Fact für alle, die jetzt gerade meinen Podcast hören. Da habe ich Abitur gemacht und deswegen habe ich natürlich eine Connection zu dem Ort und dann jemand, der Bücher schreibt, jemand, der Vorträge hält. Wie kamst du dazu? Also vielleicht fangen wir da mal an, gib uns ein bisschen Kontext über dich, deine Arbeit und dem Ort, in dem du wohnst.
Ja, also Goch hast du schon gesagt, also der nächstgrößere Dorf sozusagen. Goch hat ja 30.000 Einwohner mit allen Eingemeinden, Weeze dann 9.000, dann sind wir praktisch ja schon ein Stückchen weiter. Aber dann bin ich halt geboren und wenn man in dieser Region geboren ist, dann bleibt man oder man flüchtet. Ich bin eine gewisse Zeit geflüchtet, war dann in der Stuttgarter Ecke. Meine Eltern hatten 3 Bettenfachgeschäfte. Ich bin also mit Federn in den Haaren groß geworden und entweder man bleibt oder man flüchtet. Ich bin dann in die Industrie gewechselt, war dann in der Beratung tätig und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und heute bin ich eben 26 Jahre lang selbst und ständig zum Thema Schlafen und Liegen. Also mein Spezialgebiet ist einmal die richtige Lagerung, Bett, Rücken, Kopfkissen, alles, was praktisch damit zu tun hat und eben Einschlafen und Durchschlafen und das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist seit 10 Jahren dazugekommen und heute machen wir Seminare für Miele, für Sennheiser, für Bosch und für HP und bringen praktisch den Leuten auch bei, warum Homeoffice die nächste Schlafkrankheit werden kann.
Ja, bin ich mal gespannt. Also, hier auf dem Podcast haben wir schon das ein oder andere Mal über Schlaf gesprochen, über die Wichtigkeit von Schlaf, sowohl Quantität als auch Qualität. Jetzt hast du gerade ein Thema geöffnet, worüber wir noch nicht so oft gesprochen haben, und das ist Liegeposition. Und da bin ich selber auch gespannt, einiges zu lernen oder mal überhaupt zu wissen, wo ich da überhaupt bin, weil das habe ich ganz ehrlich, das sehe ich nicht so häufig auf den sozialen Medien oder wenn ich jetzt an jemanden denke wie Dr. Matthew Walker, der darüber spricht, über das Thema Schlaf. Was machen wir vielleicht falsch, wenn es um Liegepositionen geht? Was mache ich vielleicht falsch? Vielleicht können wir hier so eine Live-Analyse machen.
Ja, also die Live-Analyse, die können wir wirklich hinkriegen, weil man sieht deine Schulterbreite und es gibt ja genügend wirklich tolle Bilder von dir, wo man erkennt, dass du der V-Typ bist, also schmaleres Becken, breitere Schulter. Und immer wenn das Verhältnis zwischen Schulter und Becken relativ groß wird, dann wird die Seitenlage schwieriger, dann wird man zum Kissenvergewaltiger, man stopft die Halswirbelsäule in die falsche Richtung, dann gibt's meistens Verspannung bei C6, das geht dann auf die Kopfschmerzsituation und deswegen muss man dann mehr auf den Lattenrost und auf das achten, was unter der Matratze ist, damit man den Ausgleich zwischen Schulter und Kopfkissen gut hinkriegt. Aber das ist jetzt so ein bisschen sehr schnell aufgrund deiner Schulterbreite analysiert.
Okay, das heißt jetzt vielleicht auch in meinem Fall was? Also ich gebe dir vielleicht mal so ein bisschen Kontext. Normalerweise, ich bin halt viel unterwegs und kann ich immer, normalerweise habe ich so mein eigenes Kissen, was, ich weiß nicht mehr, was das war, aber da gab es so eine Analyse zu Fragen, bla bla bla. Also mein eigenes Kissen angefertigt haben. Und ich lieb's, ich vermisse es, es liegt irgendwo in Prag rum und das ist so einer meiner liebsten Reisegadgets, aber ich habe keine Ahnung, warum ich es diesmal nicht dabei habe. Also normalerweise habe ich so ein Kissen, aber ansonsten bin ich halt jemand, der viel unterwegs ist und vielleicht nicht so drauf achtet, in was für einem Bett ich schlafe. So, normalerweise habe ich es am liebsten, wenn die Matratze ein bisschen härter ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas über mich aussagt. Ich kann überhaupt nicht mit weichen Matratzen und hab auch Schwierigkeiten mit großen Kissen. Da würde mich mal interessieren, was ist eigentlich das perfekte Kissen? Weil dann schmeiße ich oft das Kissen eher weg und schlaf lieber ohne Kissen, als da jetzt so ein Riesen, also jetzt hier gerade in der Unterkunft, wo ich zum Beispiel bin, die haben halt diese ultra großen Kissen und es fühlt sich einfach komisch an, deswegen schlafe ich fast schon ohne Kissen.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe, dass praktisch aufgrund der Schulterbreite die meisten Leute dann anfangen, das Kissen zu vergewaltigen und zu knuddeln und zu drücken, die Hand runterzulegen, Zipfelschläfer werden oder Ecke umschlagen, alles Mögliche, was man da so machen kann. Und das liegt wirklich an dem Verhältnis zwischen Kopfbreite, Schulterbreite und Beckenbreite. Und das kann man analysieren. Wir haben auch mit einer Firma eine App dafür entwickelt, sodass man sich selber fotografieren kann im Liegen oder im Stehen und dann genau weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und für die deutsche Schwimmermannschaft, die jetzt im Grunde genommen auch aktiv ist, da haben wir praktisch auch so ein Reisekissen entwickelt, was man mitnehmen kann in einem Hotelbett, weil man ja nie genau weiß, wie schläft man da eigentlich. Und das ist praktisch, um den Körper so ein bisschen anzuheben und die Schulter zu entlasten. Aber jetzt als Rechenbeispiel, weil viele das jetzt ja praktisch am Podcast hören. Wenn man die Schulterbreite jetzt einfach bei dir definiert, ich sage jetzt mal 50, das kommt bestimmt hin, 50 Zentimeter, müsstest du mal ausmessen, aber nehmen wir jetzt einfach mal an und du hättest jetzt Beckenbreite 35, dann hättest du 15 Zentimeter Unterschied. 15 Zentimeter Unterschied würde bedeuten, wir haben 7,5 Zentimeter müsstest du mit der Schulter, wenn du in der Seite liegst, tiefer liegen als mit dem Becken. Und wenn du das nicht kannst, fängst du an, das Stück, was die Schulter nicht einsinkt, mit dem Kissen ausgleichen zu wollen. Und dann verbiegt halt der Kopf und der Nacken und dann fängt man an, die Kissen zu knödeln. Also mit anderen Worten, je breiter die Schulter und je schmaler die Hüfte, desto wichtiger ist, dass man in der Matratze oder in Matratze und Lattenrost im Schulterbereich einsinkt. Und das ist im Hotel halt nicht gewährleistet. Und deswegen sollte man auf Reisen ein Kissen mitnehmen, was möglichst höhenflexibel ist, damit ich auf die Härte der Matratze eingehen kann. Und es gibt Kissen, die sind dreifach, vierfach, fünffach höhenverstellbar, wie so Sandwichscheiben mit Toastbrotscheiben sozusagen aus Latex. Oder es gibt welche mit Schüttelfüllungen, da kann ich Flocken rausnehmen und reinpacken. Wichtig ist nur, dass ich mein Kissen mitnehme. Das hat nämlich zwei Effekte. Erstens, ich kann in der Fremde schneller einschlafen und das Kopfkino eher abschalten, weil es nach zu Hause riecht. Also man nennt das den sogenannten Remember-Effekt, den nutzt auch Ronaldo oder Nick Littlehales, ist ja sein Schlafcoach, die sprühen teilweise sogar Düfte aufs Kissen, damit es, wenn ich zu Hause schlafe, in der Fremde und ich nehme es mit, genauso riecht. Also das ist praktisch der erste Effekt, den man machen kann. Und das zweite ist eben, dass ich dann viel wohliger, wenn alle anderen Sinne runterfahren, in die Wahrnehmung vom Geruch gehe und ich habe das gleiche Ohrgefühl und das gleiche Nackengefühl. Und wenn ich dann die Höhe noch einigermaßen anpassen kann an die neue Liegesituation, an die neue Matratze, dann passt das wunderbar. Und noch ein anderer Hack, bitte immer, wenn es geht, ein Doppelzimmer buchen. Weil wenn ich praktisch ein Doppelbett habe, dann nimmt man am besten das Bett, was vom Fernseher am weitesten weg ist. Weil die meisten Leute liegen auf der Seite, die am nächsten zum Fernseher dran ist, weil sie da irgendwie Fernsehen gucken wollen. Und die Matratze ist in der Regel am meisten durchgelegt. Wenn ich also härter liegen will, nehme ich das Bett, was praktisch vom Fernseher am weitesten weg ist, habe die festere Matratze, nehme die zweite Bettdecke und lege die auf die festere Matratze oben drauf und kann dann mit meinem Kissen und der zweiten Decke praktisch von oben gemütlich und von unten stabil liegen und überlebe auch in den schlimmsten Hotels. Wobei die teuren Hotels, die sind meistens sogar zu plüschig und zu weich und die mittelpreislagigen Hotels, die haben meistens ja, Dauerbrenner, Taschenfederkern und da kommen wir ganz gut zurecht.
Ich habe ein Geschenk für alle ErnährungsberaterInnen und Coaches hier, die wahrscheinlich sehr, sehr qualifiziert sind. Vielleicht hast du sogar irgendein Zertifikat gemacht, aber hast bis dato noch nichts draus gemacht oder stehst noch sehr am Anfang. Ich habe die Lösung dafür und sie ist erstmal kostenlos. Du kannst dich ab sofort für eine kostenlose Session mit unserem Team eintragen. Da sind Leute dabei, die für die mit schnellst wachsendsten Coaching-Unternehmen in Europa, in Deutschland arbeiten. In diesem Call wirst du lernen, Nummer 1, was du überhaupt erreichen möchtest. Was willst du kreieren? Was ist dein genaues Ziel? Klarheit ist Power. Zweitens, was für Hindernisse stehen dir im Weg? Was muss passieren, damit du quasi an dein Ziel ankommst? Was sind die Herausforderungen, die du meistern darfst? Und dann last but not least darfst du entscheiden, ob du es alleine probieren möchtest oder unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Wir haben ein System für dich kreiert, das funktioniert, egal ob du gerade am Anfang stehst oder schon eine Community aufgebaut hast. Wir haben Leute in unserem Coaching, die absolut am Anfang standen und innerhalb weniger Monate ihre ersten Kunden haben. Wenn du schon Reichweite hast, wenn du schon deine ersten Kunden hast, wunderbar, dann geht's noch schneller und der Impact, den du haben wirst, ist noch größer. Mach aus deiner Passion, Menschen zu helfen, einen Vollzeitberuf, mit dem du, again, Menschenleben transformierst, mit dem du gutes Geld verdienen kannst. Wenn du, wie gesagt, schon eine Community hast, umso besser, dann können wir deinen Impact verzweifachen, verfünffachen. Klick auf den Link, such dir einen Termin aus und vielleicht sehen wir uns ganz bald schon in einer Session. Der Termin kann auf Deutsch oder Englisch stattfinden. Link unten in der Podcast-Beschreibung. Anklicken, deinen Termin sichern und dann geht's weiter mit der Episode. Ist das richtig, dass eine härtere Matratze besser ist? Nein. Als eine weichere Matratze?
Nein, also sie sollte praktisch mittelfest oder zur Statur passend sein. Und es gibt da einfach unterschiedliche Definitionen auch von Matratzenfestigkeiten, 10 Klassifizierungen. Aber es gibt eben keine Norm, die alle Hersteller gleichermaßen benutzen. Und das macht das so schwer. Aber generell kann man sagen, je größer und je schwerer ich bin, desto stabiler sollte ich liegen. Desto schwieriger ist es aber, dass die Schulter eine gute Entlastung bekommt. Und deswegen wird dann manchmal der Lattenrost oder das Boxspringbett oder die Kissenabstimmung wichtiger. Wenn ich Rückenschläfer bin, dann kann ich natürlich auf einem festeren Bett besser liegen, weil man dann keine Lungeneffekte hat. Du kannst ja mal die Hände so verschränken oder alle, die zuhören, können die beiden Hände, den linken Arm nach rechts und den rechten Arm nach links nehmen, also so vor der Brust so verschränken und tief einatmen. Und wenn man so tief einatmet, dann merkt man, es wird ganz schön eng. Wenn man jetzt noch das Kopfkissen dicker macht und den Kopf nach vorne drückt und jetzt mal tief einatmet, dann merkt man, dann wird das Lungenvolumen noch enger. Das heißt, alle Menschen mit Atembeschwerden, mit Allergien, mit Asthma, mit Schnarchen, mit hohem Blutdruck sollten auf keinen Fall Wasserbetten, Gelbetten, Luftbetten oder Viskomatratzen oder Weltraummaterialien nehmen, weil damit trichter ich ein. Und immer wenn ich eintrichter, habe ich ein schlechteres Lungenvolumen und dadurch habe ich eine schlechtere Atmung und dann kriege ich 4.30 Uhr Effekte, wach werden und nicht wieder einpennen können.
Ich finde es so interessant, wie viel wir über Quantität und Qualität, ich meine, wir sprechen über Qualität und das gehört ja mit zur Qualität, aber ich habe mir noch nie so krass Gedanken darüber gemacht, was für ein Kopfkissen ich benutze, wobei damit habe ich mich angefangen auseinanderzusetzen, deswegen habe ich mein eigenes Kopfkissen, also mittlerweile habe ich 2 von denen, aber irgendwie, wenn gerade jemand zuhört und aus Europa nach Bali in naher Zukunft kommt, gerne mitbringen, Aber da denkt man so wenig drüber nach, aber irgendwie verbringt man damit die meiste Zeit. Also wir haben 24 Stunden, die meisten hoffentlich schlafen irgendwie so um die 8. Ist schon ein großer, also mal mindestens ein Drittel deines Tages verbringst du in deinem Bett. Und im Anbetracht dessen beschäftigen wir uns echt wenig damit, was für ein Kissen wir benutzen, was für eine Decke wir benutzen, wie wir schlafen, was für eine Seitenlage. Vielleicht, wenn wir gerade mal, wenn du mir in 2 Minuten Briefing geben müsstest, so Axel, das aufgrund meiner Recherche, aufgrund von, du beschäftigst dich nicht seit gestern mit der Thematik, aufgrund von meiner Expertise würde ich dir das empfehlen, was jetzt vielleicht Kissen angeht, was Bettwäsche angeht, was diese Dinge angeht, die wir vielleicht nicht so oft thematisieren.
Ja, also der Fehler, der gemacht wird, ist, man denkt jetzt schon wieder zu viel materialbezogen. Man müsste bei der Bettausstattung erstmal überlegen, was sind die Hauptbaustelle? Also Hauptbaustellen wären entweder Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule. Also wenn ich natürlich sportlich bin und ich bin durchtrainiert und ich habe keine Zipperlein, dann kann ich natürlich ans Material denken oder an Vorlieben oder an Eigenschaften. Wenn ich aber schon Zipperlein habe, oben, Mitte, unten, dann muss ich...
Zipperlein ist was?
Zipperlein ist hier Schmerz, da drückt's, hier habe ich Halswirbelsäulenprobleme, da habe ich einen Bandscheibenvorfall, da ist die Hüfte, da ist das ISG-Gelenk. Wenn da solche Dinge sind, dann muss ich erstmal schauen, wer ist der Übeltäter. Also alle Leute, die in der Halswirbelsäule C6 und C7, also Übergang zur Brustwirbelsäule, ihre Probleme haben oder aufsteigenden Spannungskopfschmerz oder Migräne, die müssen mehr aufs Kopfkissen und auf die richtige Höhe und die Veränderbarkeit von Kopfkissen achten. Für alle diejenigen, die Brustwirbelsäulenprobleme haben oder auch vielleicht Rückenprobleme, die müssen herausfinden, ist der Übeltäter die Matratze oder der Lattenrost. Da gibt's einen einfachen Hack. Wenn ich das nicht weiß und ich habe jetzt ein Boxspringbett oder ich habe ein Boxspringbett mit Topper oder ich habe eine Matratze oder ich habe einen Lattenrost, dann lege ich einfach die Matratze mal auf den Fußboden und schlafe 2 Nächte auf dem Fußboden auf der Matratze. Wenn ich dann 2 Nächte auf dem Fußboden, auf der Matratze besser schlafe als im Bett, dann heißt das automatisch, es ist nicht die Matratze, es ist praktisch dann der Untergrund, also in dem Fall die Unterbox oder in dem Fall vielleicht der Lattenrost. Und so komme ich der Sache näher. Und dann noch eine wichtigste Sache, Hüftverdrehung und ISG-Gelenk und Lendenwirbelsäulenprobleme. Viele Leute schlafen in der Seite und wenn sie in der Seite liegen, nehmen die manchmal das obere Bein nach vorne und kippen mit der Hüfte nach vorne. Damit drücke ich aber Darm und Blase, muss nachts öfter auf die Toilette zwischen 2 und 3 Uhr und ich kriege oftmals Verdrehungen in der Lendenwirbelsäule und da sollte ich dann einfach einen richtigen Lattenrost nehmen, der nicht schräg hochgestellt wird, sondern im Knie hochgeht und damit kann man dann so ähnlich wie mit dem Seitenschläferkissen oder mit der Decke zwischen den Knien, kann man sich stabilisieren und verdreht nicht die Hüfte. Also mit anderen Worten, ich fasse nochmal zusammen, wer Lendenwirbelsäulenprobleme hat, muss mehr auf den Lattenrost achten und auf die Beinstellung. Wer Brustwirbelsäulenprobleme hat, muss herausfinden, ist Matratze wichtiger oder Lattenrost. Wer Halswirbelsäulenprobleme hat, muss mehr aufs Kopfkissen achten, auf die Höhe und auf die Veränderbarkeit, wenn man es richtig machen will und wenn man das Bestmögliche rausholen will. Ansonsten kann ich einfach sagen, ich schlafe gemütlich, gehe zu Bett, knuddel meine Decke und alles ist gut.
Wenn jetzt jemand, also muss man eben hier auf Holz klopfen. Ich habe keine Probleme irgendwo. Also ich habe so gut wie nie Kopfschmerzen. Ich habe keine Gelenkschmerzen oder sonst was. Das heißt für mich, ich mache einfach so weiter und krieg mein Kissen organisiert.
Ja, das würde in deinem Fall heißen, dass man auch trotzdem darauf achten muss, du darfst und hast das richtige Körpergefühl, du hast ja auch ein unheimliches Körperbewusstsein, dass das Becken eben nicht zu tief liegen darf. Also sobald du mechanisch ja auch mit dem Becken zu weich einsinken würdest, würde ja das Verhältnis zwischen 35 und 50 Zentimeter nicht mehr passen und dann würdest du praktisch die Schulter aufschaufeln. Deswegen ist das Körpergefühl, was du hast, dass du lieber fester liegst, richtig, weil dadurch das Becken höher kommt und damit praktisch die Grundausrichtung der Wirbelsäule besser wird. Also du musst immer etwas festere Varianten suchen, aber mit besserer Schulterzone und mit besser abgestimmten Kopfkissen. Das ist bei dir entscheidend. Und natürlich vielleicht das Bettklima auch. Bei der Bettdecke kann man natürlich, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, wenn natürlich Bali das Thema ist, dann kannst du mit einer ganz leichten Tänzeldecke oder mit einer ganz leichten Leinendecke zurechtkommen. Nur ganz ohne Bettdecke oder unzugedeckt ist das manchmal schwierig. Man braucht irgendwie was, wo man auch rein diffundiert, also wo man reinschwitzen kann. Und deswegen ist dann manchmal ganz gut, wenn man entweder eine spezielle Nachtkleidung hat oder eben spezielle dünne Bettwaren, die dann einfach zum Klima oder zur Klimazone passen, wo man gerade unterwegs ist.
Was wäre die beste Temperatur für erholsamen Schlaf? Also jetzt gerade ist Winter. Für die meisten ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, liegt überall in Europa Schnee.
Genau. Ich musste heute auch schon kratzen.
Ich bin ja zum Beispiel jemand, da haben sich meine Ex-Partnerinnen immer drüber gefreut, nicht? Wenn ich dann in Europa im Winter bin, ich brauche das Fenster auf. Ich kann nicht mit geschlossenem Fenster schlafen, egal wie kalt es draußen ist. Ich habe da echt kein Problem mit und die Heizung kann nicht an sein. Aber was wäre so deine Empfehlung, was Zimmertemperatur, Raumtemperatur angeht? Fenster auf, Fenster zu, Heizung an, Heizung aus.
Ja, also da gibt's ganz klare Ergebnisse. Man weiß heute, dass man eben zwischen 16 und 18 Grad schlafen sollte, möglichst aber eher 18, also nicht zu kalt. Mhm. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man zu kalt schläft, wird der Zuglufteffekt größer und ist auch negativer. Also wir haben an der Nase, am Kinn und am Hals haben wir sogenannte Kälterezeptoren. Und die machen nichts anderes, wie die ganze Zeit zu fühlen, wie warm und wie kalt ist meine Umgebungsluft. Und wenn da jetzt ein Kältereiz kommt, also im Grunde um Zugluft, also wenn Leute auch zu nah am Fenster schlafen und den Zuglufteffekt spüren, dann werden die meistens um 3:30 oder 4 Uhr wach, können nicht wieder einschlafen oder wenn es noch länger dauert, 5 Uhr ist dann die Lunge der Effekt und macht einen wach. Deswegen Vorsicht, dann passiert nämlich Folgendes bei Leuten, die falsche Bettdecke haben und falsch lüften und zu kalt schlafen, dann geht's nämlich los, Decke auf, Decke zu. Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein. Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein, nass geschwitzt, zack, Hals verspannt und dann sage ich, oh, mir tut der Kopf so weh, ich brauche ein neues Kopfkissen. Nein, war die Zudecke und das offene Fenster. Deswegen, wenn man hier in Europa unterwegs ist und man hat vielleicht jetzt diesen Kältewahn, dann sollte ich zumindest derjenige sein, der unempfindlich ist, auch was Zugluft angeht. Ansonsten schubse ich meinen Partner in die Richtung vom Fenster, der es am besten verträgt und versteckt mich hinter dem. Also ansonsten kann ich eben durch die falsche Bettdecke ganz stark leiden. Also vereinfacht gesagt, wenn man als Paar eine Bettdecke aussucht, dann macht meistens das die Frau und die geht los und sagt, oh, ich habe immer so kalte Füße, Daunendecke, zweimal für meinen Mann auch. Und dann kommt der in Wallung und Decke auf, Decke zu, Fenster auf, Zugluft, nass geschwitzt, verspannter Nacken. Also in der Regel unterschiedliche Bettdecken für unterschiedliche Schläfertypen wäre gut. Meistens ist für so einen Mann gut so ein Kamel oder so eine Naturhaardecke und für eine Frau oft, die kuschelig liegen will, was Dauniges, dann sind wir auf der richtigen Seite. Und für alle, die weniger brauchen, weil sie in anderen Zonen leben, dann eine Maisdecke oder eine Tencelfaser oder Leinendecken, also irgendwas Leichtes, was dann einfach nur zugedeckt lässt.
Mich würde jetzt mal interessieren für Leute, die, das sind jetzt die 1%, die an wärmeren Orte leben oder vielleicht auch im Sommer, Klimaanlage oder nicht Klimaanlage, wenn es wirklich zu heiß ist.
Ja, Klimaanlage hat natürlich den tollen Effekt, dass ich eine wirkliche gute Schlafraumtemperatur habe und erstmal runterfahren kann. Der Nachteil ist, dass wenn die Klimaanlage anbleibt, natürlich auch wieder Zugeffekte da sind und vor allen Dingen grippale Infekte stärker werden, weil Klimaanlage manchmal für die Atemsituation und für die Immunwirkung und so, wenn es nicht richtig gewartet wird, richtig gefährlich sein kann. Also da sind ja manchmal dann die Filteranlagen und alles nicht toll gereinigt. Und wenn dann Schimmelpilz und Sporen in die Atemluft gehen, dann kommt Asthma Bronchiale hinzu und dann wird es einfach furchtbar. Also ich würde die Klimaanlage immer anmachen und beim Schlafen ausmachen und dann trotzdem zugedeckt sein und Fenster, wenn es geht, geschlossen halten und vorher ordentlich lüften. Aber es gibt Situationen oder auch Tage, wo das dann manchmal nicht reicht. Ja, und da muss man da halt durch und dann schläft jeder halt ein bisschen unruhiger und wird nachts mal wach und muss dann auch zwischendurch mal was trinken. Also dann eben aufs Nachttisch hinauf was zu trinken hinstellen und fertig.
Hm. Okay.
Das ist auch der Grund, warum Leute morgens ein Glas Wasser trinken sollen, aus vielen Gründen, und natürlich auch ernährungsbedingt, aber wir trocknen ja nachts aus und kriegen ja teilweise auch Kopfschmerzen, und morgens mal so ein Glas lauwarmes Wasser, das hilft schon, und das ist schon mal eine Sache, die jeder auch umsetzen kann und wo es einfach auch positive Wirkungen gibt.
Ja, ich finde es immer, also ich habe ja hier so Schlaftracker. Ja, nicht nur Aura, ich habe auch Whoop. Also die kriegen jetzt hier mal beide kostenlose Werbung.
Ja.
Und finde es dann immer super interessant, meinen Schlaf zu vergleichen in Europa im Vergleich zu Asien oder irgendwo anders auf der Welt, und merke, dass mein Schlaf vielleicht nicht viel, aber schon besser ist, wenn ich in Europa bin. Und das Einzige, was sich wirklich okay, wir haben zwei Dinge, die sich ändern. Mein Kissen und Klimaanlage. Weil hier auf Bali, da kannst du wirklich bis abends die Klimaanlage anhaben. Dann gehst du nachts schlafen. Es gibt ein paar Leute, die schlafen hier ohne Klimaanlage. Mir wird's zu warm, mir wird's zu heiß. Ich hab dann Schwierigkeiten.
Ja, das ist auch ganz normal. Also ich glaube, dass wir ja da, wo wir geprägt sind, da haben wir unseren Stempel bekommen. Und wenn du jetzt in einer Region bist, dann musst du dich ja immer umstellen. Mhm. Wenn du jetzt praktisch dich dran gewöhnen würdest und sagen so, ich mache jetzt Hardcore, ich halte das jetzt aus, und dann würdest du dann wahrscheinlich die ersten 3 Wochen verrecken und hinterher wäre alles gut. Das kann natürlich sein. Aber
das ist immer ein interessantes Experiment.
Weil du dich jetzt im Grunde genommen natürlich daran gewöhnt hast, wirst du natürlich nach deiner inneren Uhr auch weiter agieren. Aber hast du das denn mal gemacht? Weißt du denn, wie du innerlich tickst?
Inwiefern mein Circadian Rhythm?
Ja.
Oder?
Ja, genau. Also chronobiologisch deinen richtigen Rhythmus. Also wenn du das mal willst, kann man das natürlich auch begleiten. Falls du es noch nicht gemacht hast, können wir mal eine Haaranalyse machen. Und dann schicken wir das zur Berliner Charité. Und dann können wir sehen, aufgrund deiner genetischen Situation, bist du Lerche, Eule oder Taube? Oder bist du wirklich ein Krokodil? Und was ist deine innere Uhr auch vom Rhythmus her? Und dann sieht man auch die Temperaturspitzen, die Sportspitzen und eben auch die Arbeitszeiten, wann es richtig passt. Und das setzen wir manchmal für Führungskräfte oder auch für Sportler ein.
Sehr, sehr interessant. Also von dem Konzept habe ich schon gehört. Ich habe noch nie eine Haaranalyse damit gemacht. Das wäre mal interessant. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es weiß, einfach weil ich so ein bisschen auf meinen Körper hören kann. Ich wache morgens auf, ich stehe auf und es ist full on. Also ich bin so eine krasse Morgenperson. Und dann, sobald es so 18, 19 Uhr wird, kannst du vergessen. Also dann fährt mein System runter, ich habe wenig Motivation zum Vergleich, also wenn ich das mit meinem Morgen vergleiche, und ich fühle mich, also mental, ich fühle mich einfach 7000 Mal besser, wenn ich morgens früh aufwache. Wenn ich dann mal länger schlafe, wenn ich später aufstehe, dann habe ich immer das Gefühl, da fehlt was vom Tag und ich fühle mich weniger, ich weiß nicht, fühle mich einfach nicht so gut, wie als wenn ich morgens früh aufstehe.
Aber da hast du ja praktisch eine super, super Morgenroutine schon, weil du dich praktisch nach deiner inneren Uhr auch bewegst und aktiv nutzt. Das machen die wenigsten. Und das ist jetzt vielleicht auch draußen für alle Zuhörer ein wichtiger Hack. Also der aller wichtigste Hack für das Abendthema ist der richtige Zu-Bett-Zeitpunkt.
Ja, ja.
Nutzt du praktisch den Rhythmus auch da mit dem M17?
Keine Ahnung, was M17 heißt, aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, egal wie spät ich schlafen gehe, mittlerweile stehe ich immer um dieselbe Zeit auf. Deswegen probiere ich, im besten Fall bin ich um 9 im Bett, dann lese ich und innerhalb von 15, 20 Minuten schlafe ich ein. Also ich lese dann ein bisschen und dann schlafe ich ein. Das ist so der Idealfall, wenn ich mir meine Daten ansehe, was mir Aura oder Whoop erzählt. Wenn ich das mache, dann kriege ich in der Regel irgendwie einen 90er Score.
Ja.
Jetzt kommt es schon mal, also das ist, für mich ist das Schwierigere, abends zur richtigen Zeit schlafen gehen. Ja, insbesondere, wenn ich ein soziales Leben habe. Weil
Das kann ich verstehen. Also das ist erstens super sympathisch und das zeigt einfach das Problem, was alle da draußen haben,
Ja.
nämlich dass die in der Regel sich den Schlaf schon selbst versauen. Und man kann sich den Schlaf an zwei Stellen sehr stark versauen, nämlich tagsüber, indem ich meine Besonderheiten, die ich im Kopfkino sammle, und wir haben ja alle so viel zu tun, wir schalten gar nicht mehr ab, dann wird praktisch das, was wir praktisch tagsüber erleben, abends nicht mehr richtig weggeparkt und dann kommt das Gedankenkarussell, plopp, 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 und alles ist dann oben da und ich kann nicht mehr runterfahren. Deswegen ist der erste Punkt, man muss tagsüber schon Dinge aufschreiben, was war gut, was war schlecht, wer hat mich geärgert, was ist morgen, was muss ich noch erledigen. Dann sind mittags die Sachen schon verdaut und dann kommen die abends erst gar nicht hoch. Also das ist Punkt 1. Und jetzt kommt Punkt 2. M17 ist eine Spezialität von mir. M steht für Markus, ist ja mein Vorname. Und 17 ist mein Alter. Ich bin ja 17 Jahre alt, weißt du ja. Nein, Quatsch, 50. Aber M17 steht für, M steht für Müdigkeit. Und 17 steht für, man hat nur 17 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen, wenn der Müdigkeitseffekt da war. Also mit anderen Worten, wenn man um 22 Uhr müde ist oder von mir aus 21 Uhr bei dir, dann musst du innerhalb von 17 Minuten oder maximal 20 Minuten zu Bett gegangen sein, Zähne geputzt, Hände über die Bettdecke, alles gut, schön und vielleicht noch kurz lesen, aber dann muss ich aufpassen, dass ich nicht drüber komme, weil wenn du drüber kommst, wenn du jetzt praktisch um 22.30 Uhr oder eben in dem Fall um 21.30 Uhr zu Bett gehst, dann liegst du da und dann... Ich kann nicht schlafen. Was ist denn los? Oh, buh. Und dann ding gehen die Antennen.
Echt?
Und wenn die Antennen angehen, gehen die praktisch, weil wir Cortisol ausschütten. Also Cortisol ist unser Stresshormon. Das sagt uns Kampf, Flucht oder Todstellen. Bei manchen ist es alles drei. Dann gehen die Antennen nach außen und dann fängt man an, empfindlicher zu werden für Wärme, für Kälte, für hell, für dunkel, für laut, für leise, für Seelenheil, für schnarchende Partner, für Projekte, alles, was da kommt. Und dann steigere ich mich richtig schön rein und weil ich den einen Rhythmus schon verpasst habe, wäre die nächste Welle eigentlich so wie Ronaldo-Schlaf alle 90 Minuten. Das heißt, wer um 21 Uhr müde ist, ist um 22.30 Uhr das nächste Mal müde. Oder wer um 22 Uhr müde ist, ist um 23.30 Uhr das nächste Mal müde. Aber wenn ich zu spät zu Bett gehe, also um 22.30 Uhr, dann bin ich außerhalb meiner inneren Uhr und dann liege ich da und denke mir, verdammt nochmal, ich kann nicht schlafen. Die ganze Welt schläft, nur ich nicht. Und dann wird's halt schlimmer. Und wenn ich den ersten Tag, also den ersten Rhythmus verpasst habe, dann kann ich mir den zweiten selbst versauen. Und das hat einen Namen, das nennt man den 3-Stunden-Overkill. Und den haben manche Leute, auch wenn sie unterwegs sind, auch mit einem Jetlag oder an verschiedenen Orten sind, weil sie in dem neuen Ort ja schlechter einschlafen können, weil sie keinen Duft mit haben oder ihr Kopfkissen vergessen haben und dort dann den Zeitpunkt der Müdigkeit rauszögern oder verpassen und dort sich dann so reinsteigern, dass sie die nächste Müdigkeitswelle auch verpassen. Das heißt, manche Leute liegen dann 3 Stunden im Bett wach, weil sie erstens den ersten Zeitpunkt der Müdigkeit ignoriert haben und dann noch 17 Katzenvideos gucken oder vielleicht nochmal die Spülmaschine leerräumen oder doch nochmal an die Bar gehen oder Netflix die 14. Folge gucken. Und das andere ist dann, ich bin über meinen Müdigkeitspunkt drüber und weil ich drüber bin, habe ich dann praktisch diesen Ehrgeiz, ich muss das doch schaffen und über diese Cortisolausschüttung ist dann so viel Stresshormon im Körper, dass ich den zweiten Rhythmus, der dann kommen würde, verpasse.
Deswegen habe ich Menschen wie dich auf meinem Podcast, weil für mich in meiner Bubble, in meiner Welt, ich schlaf sofort ein. Also nicht sofort, aber ich habe so mein, ich habe null Probleme mit Einschlafen, aber das ist wahrscheinlich was, wenn man sich so Statistiken anguckt, was bei, also wenn ich jetzt auch an meine Familie denke, da weiß ich, dass das ein Thema ist. Schlaf ist Gott sei Dank oder vielleicht auch meine Angewohnheiten sei Dank, was mir sehr leicht fällt. Ich schlaf auch durch. Ich habe keine Probleme einzuschlafen. Das Einzige, was ich jetzt habe, und das würde mich mal interessieren, ob das altersbedingt ist oder weil ich so krass auf meinen Schlaf achte, es ist egal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ausgehe, das passiert jetzt vielleicht mal einmal im Monat oder so, und komme dann ein bisschen später nach Hause um 1. Ich gehe schlafen. Ich habe keinen Grund, früh aufzustehen.
Bist du trotzdem wach?
Und ich habe normalerweise keinen Wecker, also nicht nur normalerweise, ich habe keinen Wecker. Ich wache ohne Wecker auf, ganz natürlich. Aber wenn ich dann um 1 schlafen gehe, dann bin ich dann um 7 hellwach, spätestens um 7, was ein bisschen später ist als sonst. Und dann liege ich da und denke so, boah, nee, komm, schlaf doch jetzt einfach ein bisschen. Da vielleicht mal dein Kommentar dazu. Und mich würde mal interessieren, für die Leute, die nachts aufwachen, aus irgendeinem Grund, weil sie zur Toilette müssen, weil eine Alarmanlage angegangen ist oder sonst was. Was ist das Beste, was man machen kann? Ist es probieren, einfach wieder einzuschlafen? Ist es spazieren gehen? Gibt es da, was wäre da dein Ratschlag?
Also haben wir einmal das Thema Schlafdauer und einmal haben wir das Thema wieder einschlafen.
Ja.
Ja, okay, zur Schlafdauer. Einmal finde ich es toll, dass du eigentlich gerade diese 90-Minuten-Welle gerade wieder beschrieben hast. Wenn du um 1 dann zu Bett gehst und um 7 aufwachst, sind das nämlich genau diese 6 Stunden. Das heißt, du bist genau in deiner Welle oder in deinem Rhythmus gewesen. Du hättest jetzt natürlich nochmal einen 90er-Zyklus dranhängen können, aber der Körper hat ja wahrscheinlich gesagt, oh, das ist der normale Rhythmus. Bin halt wach, ist nicht schlimm.
Also, ist das dieser Circadian Rhythm, der dann sagt so, hey, 7, das ist deine Uhrzeit normalerweise. Es wird jetzt Zeit, das ist unsere normale Öffnungszeit. Wir produzieren Cortisol. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Cortisol, wird das Stresshormon gerade am Morgen am meisten ausgeschüttet.
Genau.
Die Körpertemperatur geht hoch. Und wenn ich mich richtig dran erinnere, dann ist das was einer der Hauptgründe, warum man aufweckt, wenn die Körpertemperatur hochgeht.
Ja, also die Körpertemperatur ist ein Steuerinstrument und das andere, was du ja auch toll hast, deswegen hast du vielleicht auch dieses Phänomen, dass du so gut schlafen kannst, du hast ja super Licht. Das heißt, die meisten Leute, wenn die Schlafschwierigkeiten haben, gerade in Europa, die sitzen dann tagsüber zu viel drinnen am Monitor und haben kein echtes natürliches Licht, sondern nur synthetisches Licht, künstliches Licht. Und tagsüber kriege ich dann meine Lichtdusche oder meinen Lichteffekt nicht. Den bräuchte ich aber, um Serotonin zu bilden, also ein Glückshormon zu haben und um Vitamin D zu bilden und. Und abends wird ja praktisch in dem Wechselspiel aus Serotonin, Melatonin umgebaut, wenn dann unsere Hauptstoffe Zink und Magnesium auch da sind, als Bauhelfer wie Hammer und Nägel. Wenn die aber fehlen, dann baue ich nicht um und ab dem 45. Lebensjahr wandelt sich das ein bisschen, da sinkt sich unser natürlicher Melatoninspiegel und dann brauche ich noch mehr unser Licht und unser Steuerinstrument und wenn ich dann zu wenig auf unsere Taktkontrolle achte und noch nicht mal weiß, welcher Rhythmustyp ich bin und ich gehe dann immer zur falschen Zeit zu Bett, weil der Partner gesagt hat, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett und gleichzeitig versucht man dann im Grunde auf dem Sofa zu bleiben und nickert dann auf der Couch ein und dann sagt die Couch, schlafen toll, Bett wach liegen blöd. Dann verrecke ich praktisch vom Schlafen ein bisschen und dann mache ich mir meinen eigenen Schlaf kaputt. Und das ist das, was eben viele Leute dann erleben, weil sie in der Leistungsspanne sind oder weil sie selber ein Unternehmer sind oder weil sie einfach selber viel erreichen wollen. Und dann kommt noch diese Spannung hinzu und Schlafen ist was ganz Sanftes. Schlafen ist wie eine Taube, greife ich danach, fliegt sie weg, bleibe ich aber locker und habe ein paar Schlafhacks, dann klappt das von ganz allein. Und jetzt sind wir wieder beim Durchschlafen. Bei deinem zweiten Thema, wenn ich natürlich nachts wach werde und ich reg mich tierisch auf, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, im Bett liegen bleiben. Weil das speichert ja die ganze Zeit das Gehirn, Bett gleich blöd, geh doch auf die Couch, das ist auch schön. Also im Grunde genommen sucht dann unser Geist alternative Plätze, wo ich nicht diese negativen Erinnerungen habe. Und deswegen ist ganz wichtig, kurzfristig dann lieber aufzustehen und dem Bett einen neuen Versuch zu geben oder eben das Positive zu sehen und zu sagen, ja, bis er halt wach, ist nicht schlimm. Jeder Mensch wacht ja 28 bis 32 Mal die Nacht auf. Das ist ganz natürlich. Und wenn ich dann wach werde, kann ich dann so einfach sagen, ja, ich ruhe mich halt aus, dann schlafe ich halt nicht, das reicht im Körper auch. Das ist ja so, wenn wir runterfahren und wenn wir gut atmen, dann ist das ja auch schon ausreichend. Und es ist einfach nur wichtig, dass wir uns nicht reinsteigern. Also nochmal für viele, die auch mal wach werden, das ist gar nicht schlimm. Jeder Mensch wacht eben 28 bis 32 Mal auf und alles unter 3 Minuten wird gelöscht. Also alles unter der Gedächtnisgrenze von 3 Minuten. Also es kommt aus der Urzeit, wir beide sind Neandertaler, wir liegen in der Höhle rum und auf einmal sagt praktisch unser Gehirn, kommt der Säbelzahntiger, brennt das Feuer, sind meine 50 Frauen noch da, ist alles noch gut, ja, nein, löschen, weiterschlafen. Alles unter 3 Minuten wird gelöscht und über 3 Minuten steigert man sich rein, warum bin ich denn wach, was ist denn morgen, ich höre was, ich rieche was, ich sehe was. Also deswegen lieber kurz aufstehen, wieder zu Bett gehen und dann praktisch einen neuen Versuch starten.
Okay, okay. Anweisung für, das merke ich mir zunächst mal. Ich bin jedes Mal blown away, wenn ich höre, wie normal es ist, für die meisten nachts zur Toilette zu gehen. Das ist wirklich, das ist was passiert mir vielleicht in einem Jahr einmal.
Echt? Okay.
Ja, und das, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Bali Belly habe, eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwie abends lange unterwegs war. Ich bin echt über, also mich regt nicht viel auf, aber wenn mich jemand nachts aufweckt, das geht mir schon auf den Geist.
Ja, das glaube ich.
Und wenn das meine eigene Blase wäre, das kann ich ja kontrollieren. Ich trinke halt einfach morgens genug, ist ziemlich simpel. Ach, und das wollte ich noch in den Raum werfen. Das ist was ich religiös mache. Ich stehe auf, nehme mir meine, das ist eine Angewohnheit, ich nehme mir meine Zahnbürste und egal wo ich bin, egal was für ein Wetter, ich nehme die Zahnbürste und gehe raus und gucke ins Tageslicht rein. Also jetzt nicht direkt in die Sonne, um meine Augen zu schaden, aber ich gehe irgendwo hin, wo ich Tageslicht habe. Und ich habe das Gefühl, das hilft mir unheimlich, meinem Körper unheimlich zu wissen, so hey, jetzt ist Tag, jetzt kannst du wach sein. Und dann, vielleicht liegt es daran, dass ich 16, 17 Stunden später, ich gehe ins Bett und ich bin weg.
Ja. Perfekt. Also ich glaube, dass bei dir Lichtsteuerung eine ganz große Rolle spielt und eben dieses Konsequente an Rituale halten. Also jedes Ritual, was wir haben, ist ja eine positive Prägung und deswegen sind die Kleinigkeiten, gerade auch was Schlaf oder Schlaftuning oder Schlafcoaching angeht, wenn wir das machen, das sind im Grunde die wichtigen Baustellen. Aber man muss eben mit einer Sache anfangen, die jetzt gerade der passende Hebel sind. Es gibt Leute, die fangen dann mit 15, 30 Sachen gleichzeitig an oder auch von mir aus Tracker finde ich gut, aber sie sagen natürlich gar nicht so viel aus. Sie haben zwar Analyse-Tools dabei, aber parallel ein handschriftliches Schlafprotokoll zu führen und dann gemeinsam zu besprechen, was hast du denn jetzt da gesehen und was hast du jetzt umgesetzt, das bringt Leute dann weiter, wenn sie Schlafschwierigkeiten haben. Aber vom Ansatz finde ich ganz klasse, die Sache an ins Licht zu gehen, den Tag praktisch zu begrüßen. Wenn ich dann auch eine Lerche bin, gelingt das natürlich besser. Wenn ich so eine verpennte Eule bin wie ich, dann ist dann natürlich dann morgens immer so, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem, wer bist du denn? Also dann muss man sich so ein bisschen erkennen. Aber da hat jeder seinen unterschiedlichen Rhythmus. Und das ist ja auch das Ziel. Nicht der frühe Vogel fängt den Wurm. Natürlich ist das toll, wenn es zu mir passt. Aber wenn ich das nicht bin, ja, dann lebe ich doch lieber meinen Rhythmus als Eule aus und bin dann abends aktiver und komme morgens später raus und nutze dann aber auch das Tageslicht und versuche meinen Rhythmus zu steuern. Also das
würde
ein Trend werden, also nach dem eigenen Rhythmus ein bisschen mehr arbeiten und mehr schlafen.
Das Thema finde ich super interessant und ich glaube, da sind viele, viele bei, die das interessant finden würden. Ich wollte nur eben meinen Gedanken abschließen, was das Trinken angeht oder das nachts aufzustehen, um zu pinkeln. Ich würde jetzt mal einfach in den Raum werfen. Also hier sind meine ganz einfachen Regeln, die ich habe. Tagsüber trinke ich eine Menge Wasser. Also ich habe eigentlich immer ein Glas Wasser herumstehen und ich trinke. Also ich bin super hydriert. Und so 1 bis 2 Stunden, bevor ich zu schlafen gehe, bevor ich zu Bett gehe, trinke ich halt einfach nicht mehr.
Ja, also sorry, sag zu Ende.
Und insbesondere kein Tee, weil da habe ich schon manchmal gemerkt, wenn ich jetzt abends noch einen großen Kamillentee oder sowas trinke, was ja beruhigend sein kann und schön und gut, aber dann muss ich halt nachts auf Klo und dann wieder einzuschlafen, so auf.
Das ist wirklich so. Viele Kräutertees oder auch Beruhigungstees haben praktisch eine treibende Wirkung und das Schlimmste ist ja, dass die Leute bis 18 Uhr manchmal dann vergessen haben zu trinken und dann ich muss ja noch meine 2-3 Liter, und dann wird Fremdbetankung gemacht und dass die Blase dann sagt, hui, mein Limit ist erreicht, ist vollkommen klar. Und dann kann man noch mit der falschen Beinposition, wenn man dann noch das obere Bein nach vorne schlägt, dann bringe ich auch noch Druck auf die Leitung und drücke Darm und Blase. Also wenn man diese beiden Sachen falsch macht, also erstens zu spät abends trinkt, tagsüber zu wenig trinkt und dann vielleicht noch treibende Getränke benutzt und die Beinlagerung mit überschlagendem Beinwinkel macht, dann habe ich eben Druck auf der Leitung, innen der Tank ist voll und es funktioniert nicht. Also das sind die drei Sachen, die dann einfach dazu führen, dass man raus muss. Oder es kann natürlich auch ganz einfach nur altersbedingt Prostata-Themen sein, die einfach da ausgelöst werden.
Jetzt mal für alle Nachteulen hier. Für alle Eulen. Also wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, du hast jetzt drei Begriffe erwähnt. Ich kannte das nur vorher mit. Also was waren die drei Begriffe, die du gerade noch mal?
Lerche ist der Frühmensch, der morgens praktisch super drauf ist,
aber
abends ungefähr zwischen 19 und 21 Uhr schon einen Knick hat, manchmal dann noch mal wach wird, aber eigentlich schon nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Eule ist eher so ab 11 richtig fit da, ist aber bis abends nie 100% leistungsfähig, sondern die richtige Leistungsspitze kommt zwischen 17 und 22 Uhr. Da gibt's noch mal so ein Plateau, wo es hochgeht. Und deswegen arbeiten die auch gerne mal nach Feierabend oder im Homeoffice oder eben mit einer Nachtschicht.
Das sind die Eulen.
Das sind die Eulen und die Tauben sind dazwischen. Und dann gibt's eben Täubchen, die mehr Lerchen sind oder Täubchen, die mehr Eulen sind. Die sind alle so dazwischen. Also die meisten Menschen sind so leicht variierende Tauben. Und es gibt nur wenige extreme Lerchen oder extreme Eulen. Aber wenn man nach seinem eigenen Rhythmus geht, und deswegen haben wir hier praktisch so nach dem Motto, der eigene Wecker, die eigene innere Uhr, das ist praktisch das, was so relevant ist. Wenn man nach dem eigenen Rhythmus geht, dann geht vieles leichter von der Hand.
Eine wichtige Frage bei der Partnersuche, oder?
Wenn man das so wollte, müsste man jetzt wirklich vielleicht eine neue Plattform gründen mit chronobiologischen Tests, vielleicht sogar mit Genanalyse, ohne dass man irgendwie blöd fragt, na, bist du eine Lerche? Man kann das natürlich auch geschickt anders erkennen, weil eben die jeweilige Rhythmustype sehr wahrscheinlich nicht bis 4 Uhr nachts in der Disco ist, sondern dann schon um 10 Uhr da an der Bar hängt und sagt, sollen wir fahren? Also, aber vom Ansatz her, ja, ich habe das leider auch versäumt. Meine Frau ist eine absolute Lerche. Das kommt jetzt unserer Erziehung und unserem Kind. Jetzt ist er pubertär, aber das war gut, weil ich war dann manchmal wach, wenn sie müde war und umgekehrt. Das ist ja
interessant, auch,
was man für sich nutzen kann. Jetzt ist er älter. Jetzt haben wir manchmal dann Zeiten, wo sie schon pennt und wo ich dann noch arbeiten gehe. Aber vom Ansatz her braucht man mehr Toleranz, um das dann irgendwie gut zu leben. Wenn man es leichter haben will, dann nimmt man jemanden vom Chronotyp, der so ähnlich ist wie man selber.
Oder man sagt halt, hire your weakness, und wie früher in den Tribes gibt es dann verschiedene Schichten. Ich habe das in meiner letzten Beziehung, habe ich das nämlich das erste Mal so krass gesehen, dass sie auf einmal wie ab 18 Uhr ging so ein Motor an und Ich mache dann Feierabend, weil ab 19 Uhr bin ich echt, also ich kann mich motivieren, wenn ich muss, aber das ist dann High Effort. So, ab 19 Uhr bin ich ja wirklich nicht zu gebrauchen. Dann weiß ich auch, in der Regel arbeite ich nicht. Ich könnte rein theoretisch schon schlafen gehen. So, ich könnte zu Bett gehen, ich könnte mein Büchlein lesen. In der Regel probiere ich dann irgendwie sozial zu sein. Aber bei anderen Menschen ist das dann, geht wie so ein Schalter um, und bam, 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 und ich gucke mir das nur an und denke mir so, wow, wo holst du dir die Energie her? Aber dann andersherum, wenn ich dann morgens um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufstehe, wenn die Person das da machen muss, dann ist es so, okay, ich spreche mal nicht mit dir für die nächsten 20 Minuten.
Ja, das ist
interessant.
Ja, ich finde, das ist praktisch auch das Lebensmodell, was eben Kinder jetzt schon lernen sollten. Und man weiß ja auch von dem Schlafen her, dass die Anfangszeiten der Schulen gar nicht gut sind. Wenn wir eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde später anfangen würden gesellschaftlich, dann wäre der Notendurchschnitt um 0,7 bis 0,8 besser. Da gab es eine Schweizer Studie drüber. Also ganz spannend, nur es ist bei uns nicht möglich, weil die Eltern bringen halt die Kinder, wenn sie selber zur Arbeit fahren, zur Schule, und alle Rhythmuszeiten sind anders getaktet. Aber ich glaube, dass sich da in den nächsten 5 bis 10 Jahren einiges tut, weil in den letzten 8 Jahren hat sich schon ganz viel getan, weil Sportler das vorgelebt haben. Und wir werden sicherlich mehr nach dem eigenen Takt gehen, weil auch Arbeitsmodelle und New Work und neue Vertrauenszeit und sowas ja gerade da sind, neue Möglichkeiten auch zu bauen. Und deswegen wird sich Arbeiten verändern und in Form der Arbeitsveränderung ganz klar auch die Rhythmuskontrolle und die Taktkontrolle.
Jetzt hast du gerade angesprochen, dass für Kinder das allein schon schwierig ist wegen der Schulzeit. Ist das ein Grund, warum größere Unternehmen jetzt auch hingehen und anfangen zu sagen, hey, komm, wann auch immer du willst, solange du deine Arbeit, also ich weiß nicht mehr, welches größere Unternehmen, Google oder Netflix, aber da habe ich das mitbekommen, dass die quasi flexible Arbeitszeiten jetzt haben, so komm, wann du willst.
Ja. Also es gibt wirklich einmal das Thema, dass sie Powernapping-Räume haben. Das zweite ist, dass die wirklich die Anfangszeiten variieren oder einfach nur Vertrauenszeit, also dass man es projektbezogen eine Aufgabe bekommt und egal, wie viel Zeit du dafür brauchst, wenn es fertig ist, hast du es einfach erledigt. Und das ist ein Trend, der da ist. Und es geht sogar so weit, es gibt eine Versicherung, die hat für das Einsehen in Daten, also wenn du jetzt einen Whoop oder einen Aura-Ring hast oder einen anderen Tracker, dann haben die gesagt, wenn jemand nachweist, dass er länger wie 7,5 Stunden schläft, kriegt er €500 oder $500 Prämie pro Monat.
Also pro Monat?
Ja, genau. Also weil nachweislich klar ist, dass Leute, die länger wie 7,5 Stunden
stell mich ein,
auf jeden Fall eine bessere Auslastung haben, oder andersrum, in unserem Buch hier, Der wache Vogel fängt den Wurm, haben wir sogar ausgerechnet für einen DAX-Konzern, dass eben Unternehmen, die müde Mitarbeiter haben, haben 24% Leistungsverlust pro Mitarbeiter. Und wenn du das jetzt noch hochrechnest, kannst du bei einem DAX-Konzern 44 Millionen einsparen durch müde Mitarbeiter oder die zahlen die zusätzlich und haben teilweise verpennte Leute darum sitzen. Und damit wird noch nicht mal der negative Schnarcheffekt angesehen, der ist noch viel, viel größer, ist eine ganz tolle Dunkelziffer. Also 50% der Deutschen jetzt, einfach nur mal gesprochen, schnarchen. Und von den 50%, die schnarchen, haben 22% sogar Atemaussetzer. Und das ist ganz kritisch, weil das komplett auf die Leistungsfähigkeit geht. Und wir unterscheiden da ja Schnurrer, Schnarcher und Apnoeker. Kennst du den Unterschied zwischen Schnurren und Schnarchen?
Nicht, dass ich wüsste.
Also Schnurren ist eher Nase, ist er so.
Okay.
Schnarchen wäre eher Rachen, ist er so. Und dann haben wir noch Atemaussetzer, ist er so. Also das kann dir natürlich passieren, wenn das praktisch neben dir liegt oder irgendwo ist. Aber Atemaussetzer, also die dritte Variante, ist das Schlimmste. Die Schnurrer kriegt man ganz leicht hin. Wer Nasenschnarcher ist, hat immer so einen anklebenden Nasenflügel und dann kriegt man immer so schlecht Luft. Und das kann man aber lösen, indem man abends duscht, nicht morgens. Also dann kannst du die Nase gut freikriegen. Dann das Brustschnarchen, das kriegst du gut hin mit der festeren Matratze, mit dem flacheren Kissen oder mit dem Lattenrost zum Hochstellen. Mhm. Aber diese Atemaussetzer, das ist eben, da fällt der Zungenmuskel nach hinten, die Kieferstellung macht zu und dann kriegen die Leute keine Luft. Und ich kann mal 7 Sachen nennen, damit die anderen, die jetzt zuhören, vielleicht bei sich überprüfen, wie so eine innerliche Checkbox.
Ob ja, ich mach mit.
Und dann kann man überlegen, ob man zum Lungenfacharzt oder zum Schlaflabor muss. Also erstens, schneller einschlafen wie 8 Minuten. Zweitens, besonders nass geschwitzt hinten am Nackenansatz. Drittens, an den Brustpunkten Schmerzen oder Druck verspüren oder auch so Herzrasen. Dann träumen, dass man fällt, fliegt oder verfolgt wird. dann öfter einen trockenen Mund und nachts nachtrinken oder nachts mehr als einmal zur Toilette gehen, weil der Druck praktisch vom Impuls des Loslassens mich fördert und dann natürlich morgens aufstehen und denken, ich habe zwar geschlafen, aber so richtig erholt fühle ich mich nicht und so ein Ziehen in der Leistengegend. Wenn da was dabei ist, mehr als zwei Treffer, dann habe ich sehr wahrscheinlich eine obstruktive Schlafapnoe, dann fällt der Zungenmuskel nach hinten, macht zu und dann geht das auf die Pumpe, also Impulsatmung, dieses nach Luft schnappen geht voll auf das Herz und deswegen sind die Leute Herzinfarkt gefährdet, Schlaganfall gefährdet, dann kommt Impotenz, dann kommt Diabetes und ein 10 Jahre verkürztes Leben. Also wenn man das alles ignoriert, wenn jemand schnarcht, dann kann es sein, dass ich diese Dunkelziffer von der Apnoe nicht erkenne. Und das kann ich, wenn ich einen Tracker habe, natürlich an der Sauerstoffsättigung und an der Pulsrate mitverfolgen und eben sehen, gibt es da Artefakte, passiert da ab und zu was. Bei den meisten ist es nur, wenn sie Alkohol trinken oder wenn sie falsch auf dem Rücken liegen. Deswegen kann man mit Seitenlage und mit Alkohol meiden schon viel regeln, aber man sollte es abklären lassen, weil das, was die meisten nicht wissen, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall ist ja schon schlimm genug, aber die Krebsrate steigt um 66%, wenn man Apnoiker ist oder auch in der Jugend mit dem Polypen oder mit dem Mandeln zu tun hatte und eine unerkannte Schlafapnoe hat und die nicht weiter verfolgt oder behandelt.
Bei wieder unbezahlte Werbung, bei Aura kann man einsehen, ob es, ich weiß nicht, wie genau die das nennen, aber ob es solche Aussetzer gab.
Ja.
Nicht nur, wie die Sauerstoffsättigung war, sondern auch, wie, ob es irgendwelche Atemstörungen gab. Atemstörungen gab. Und da habe ich in der Regel keine. Ich habe gemerkt, dass vielleicht passiert so ein oder zweimal im Monat, dass da angezeigt wird, also die bewerten das dann immer noch mit gut oder so, aber dass die dir genau sagen, so, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Ich wollte noch eine Sache einfach mal fragen, weil das mir mal als Feedback gegeben worden ist, ich knirsche manchmal. Mhm. Hat das irgendeinen negativen Einfluss auf meinen Schlaf? Ich kann mir vorstellen, dass es einen negativen Einfluss auf meine Zähne hat, aber es wäre mal interessant zu wissen, warum das passiert, ob das auch irgendeinen Einfluss auf meinen Schlaf hat.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt da sagen darf hier, welcher Grund das hat. Also wir fragen für einen Freund, also du hast eine Tante, die hat eine Tochter, dessen Sohn hat folgendes Problem, okay?
Nee, ich knirsche.
Okay, also es gibt da zwei unterschiedliche Arten. Also die Experten sagen, es gibt einmal Drücker, das ist dieses Beißen. Da ist meistens ein konkretes Ereignis aus der Jetztzeit oder aus der Vergangenheit, was ich wegdrücken will. Wenn ich Reiber bin, dann ist das eher, dass ich Stress abbaue oder ich sage jetzt mal, eine zu große Spannung wegbringen möchte. Und das sind oft Leute, die hatten vorher ein großes Ventil, zum Beispiel Mandala malen oder Yoga oder haben einfach einen bestimmten Sport oder einen bestimmten Ort gehabt oder eine bestimmte Person, die jetzt einfach die Stressoren besser abgebaut haben. Und dieses Ventil, wie jetzt der Flötenkessel auf der heißen Herdplatte, das fehlt mir gerade und deswegen baue ich das mechanisch ab. Also hier steckt immer eine mentale zusätzliche Kopplung dahinter und das kann phasenweise sein, es kann praktisch aber auch eine Spannung im Kiefergelenk zusätzlich mit sein, deswegen kriegt man ja meistens eine Zahnschiene, nur die Zahnschiene macht ja nur, dass die Zähne nicht kaputt gehen, die geht ja nicht an die Ursache und die Ursache ist eben mentale Spannung und die baue ich eben mechanisch ab.
Vielleicht knirsche ich nur, wenn jemand neben mir liegt.
Das kann sein. Also
weil ansonsten wüsste ich es ja nicht.
Wer liegt denn daneben?
Vielleicht kann es deswegen. Ich wünschte, da gibt es eine
Möglichkeit. Also, es gibt auch so Knirscherstreifen, die man natürlich benutzen kann, um zu gucken, wie stark man gerade knirscht und ist es stärker oder ist es weniger stark. Aber meistens merkt man das ja morgens dann im Kiefer.
Ich merke es halt gar nicht. Mir sagen es nur Menschen.
Also es kann auch sein, je nach Bissstellung, dass du gar nicht knirschst, sondern dass du nur knackst. Also dass praktisch der Biss einmal sich verschiebt. Einfach nur.
Ich so muss dazu sagen, mein Kiefer ist gemacht. Mhm. Also ich hatte als Jugendlicher mal so eine Kieferfehlstellung. Da wurde mir der Kiefer gebrochen. Mhm. Also gewollt gebrochen von einem Chirurgen. Ja. Und so positioniert, dass es symmetrisch ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber das Feedback habe ich schon ein paar Mal bekommen in meinem Leben, dass ich knirsche. Bis jetzt nur von Frauen.
Ja. Also vielleicht nicht wirklich an denen, die daneben liegen. Vielleicht hast du dann in der Situation mehr Stress, ich weiß es ja nicht, oder weniger oder anderem. Und das andere kann wirklich sein, dass es nur ein Knacken ist, das ganz kurz der Kiefer vielleicht sagt, oh, ich bin in einer anderen Position, wie ich eigentlich will. Oder Kopfkissen. Wenn du natürlich dein passendes Kopfkissen jetzt irgendwo liegen gelassen hast in Peru, dann ist vielleicht jetzt die Ursache, dass dann der Kiefer auch anders steht. Also dann
du brauchst Frage. Deine Kissen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin verheiratet, vielleicht sogar glücklich verheiratet, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, aber nehmen wir mal an, das ist gerade der Fall, und mein Partner oder meine Partnerin schnarcht. Mhm. Und es geht nicht weg, selbst mit den Tricks, die du gerade genannt hast. Wie zum Geier löst man das? Ich habe mal diesen Begriff Schlafdivorce gehört, also dass man sich quasi verschiedene Schlaforte nimmt, also dass man nicht mehr zusammen schläft, was die Nacht angeht, wenn man ein glückliches Paar ist. Anyways, du weißt, was ich meine.
Ja. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Orte. Also Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, man braucht dann zwei unterschiedliche Schlafzimmer in zwei unterschiedlichen Wohnungen, am besten in zwei unterschiedlichen Städten. Also das muss ja nicht so weit gehen, aber vom Ansatz her kann man diese Methode machen. Man kann aber vorher noch ganz viel anderes machen. Also man kann Rachentrainer benutzen, man kann einen Erwachsenen-Schnuller benutzen. Damit trainiert man das Gaumensegel und den ganzen Rachenbereich und alle schlackernden Strukturen, die im Hals sind, die fangen ja an, wie so ein Segel im Wind zu schlackern. Also mit anderen Worten, je älter man wird, desto mehr Falten hat man nicht nur außen, sondern auch innen. Und wenn ich dann auch noch eher einen Überbiss habe und kein Neandertaler bin, also Unterkiefer steht vorne oder Oberkiefer steht vorne, und ich habe einen relativ kleinen Mundraum und eine relativ große Zunge, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu schnarchen einfach größer. Und dann gibt es verschiedene Hilfen, was man machen kann, aber der erste Weg ist immer Seitenlage fördern, Kissen anpassen, abends vielleicht noch gurgeln mit einer Lösung, so dass es schön straff bleibt, und eben alle Gewebsstrukturen anschauen. Und Übergewicht wäre natürlich das Gegenteil. 4 bis 6 Kilo Übergewicht, da fängt es schon an, mehr zu flattern.
Okay. Das heißt, das ist was ich nicht wusste. Das heißt, wenn man übergewichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann schnarcht man mehr.
Also je älter man wird, je faltiger die Struktur des Halses wird, je kleiner der Mundraum, je größer der Überbiss und je dicker die Zunge, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schnarche. Und wenn ich dann auch noch im Rücken liege, ein zu dickes Kopfkissen habe und dann vielleicht schlechte Raumtemperatur, 16 bis 18 Grad, da waren wir ja vorhin auch dran, lieber eher 18 Grad, relative Raumfeuchte 45 bis 65, irgendwo dazwischen, also nicht zu trocken, nicht zu feucht, nicht zu warm, nicht zu kalt, dann habe ich praktisch, wenn ich das alles jetzt als Rahmenbedingungen noch schlecht mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Akustik größer wird, gegeben.
Was glaubst du, ist der größte Fehler, den der Otto-Normalverbraucher macht, wenn es um Schlaf geht?
Also
das Schlimmste, was man machen kann.
Der erste größte Fehler ist die falsche Einstellung, so nach dem Motto, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, weil ich nächste Woche Dienstag reicht. Und dann praktisch so nach dem Motto, ähnlich wie beim Trinken, du hast ja Trinken vorhin angesprochen, da sagen viele Leute, ich trinke die ganze Woche mal nix und am Wochenende saufe ich 50 Liter.
Und das ist beim Schlafen. Und dann nicht Wasser.
Ja, und das ist aber im Grunde genommen so beim Schlafen genauso. Die häufen ein Schlafminus an und dann will ich das am Wochenende nachholen. Und das geht eben nicht. Also das ist einer der größten Fehler, also die falsche Schlafeinstellung. Das andere ist der falsche Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt, also zu lange zu warten und nicht auf meinen eigenen Rhythmus hören. Und dann im Grunde genommen noch das Bett und die Bettausstattung auch zu unterschätzen und eben die Wirkung von Licht am Tag nicht richtig zu nutzen. Das sind so die wichtigsten Punkte.
Mhm.
Und dass man dann vergisst, dass man eine Atemtechnik oder eine Entspannungstechnik oder eine Kontrolle braucht für sein Gedankenkino, weil Leute, die dann nicht einschlafen können, die wachen genau um 2.30 Uhr auf, weil um 2.30 Uhr klopft von innen an die Schädelplatte immer unser Gemüt und sagt, hallo, da bin ich, wir beide müssen reden, wir haben lange nicht gesprochen. Also alles, was unverdaut ist an Gedanken, kommt meistens zwischen 2 und 3 Uhr hoch, weil dort ist der niedrigste Serotoninspiegel, also unser Glückshormon ist ganz weit unten, aber unser Melatonin-Grümelhormon ist ganz weit oben. Wenn wir schlafen, ist das prima, aber wenn wir nicht schlafen, regen wir uns halt tierisch auf, so nach dem Motto, jetzt bin ich doch schon wieder wach, warum schläft der denn und ich nicht? Und dann steige ich mich wieder rein und dann kommt wieder dieses Cortisol-Thema und dann wird alles viel, viel schlimmer.
Vielleicht abschließend, deine eigene Schlafhygiene oder deine eigenen Schlafregeln, wenn du uns so die Top 3 vorstellen müsstest, was wären die?
Also die Top 3 wäre sicherlich zur richtigen Zeit zu Bett gehen, also M17 wirklich befolgen und lieber mal den Schlaf verkürzen, anstatt zu lang zu schlafen, weil man kann auch mit kürzerem Schlaf, wenn ich im Takt bleibe, ausgeruhter sein und besser rauskommen. Dann natürlich vielleicht noch auch für Leute, wo es wichtiger ist, gut rauszukommen aus dem Tag, lieber auch zurückrechnen, wann ich zu Bett gehen müsste. Also wenn du um 6 Uhr zum Beispiel jetzt aufstehen müsstest, dann solltest du zurückrechnen, wann du zu Bett gehst. Also mache ich wieder 90, 90, 90, dann bin ich bei 0 Uhr oder bei 22.30 Uhr oder bei 21 Uhr, aber nicht dazwischen. Wenn ich dazwischen zum Bett gehe, dann klingelt der Wecker, weil ich einen Wecker habe, du hast ja keinen, das ist auch gut so, aber wenn dann einen Wecker hat, dann klingelt der immer dann, wenn es mir gerade nicht passt und dann gucke ich in den Spiegel und denke mir, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also wer praktisch gut rauskommen will, fängt an, den Weckerzeitpunkt zurückzurechnen und geht danach zu Bett. Wer schlecht einschlafen kann, nimmt M17 und geht da zu Bett, wenn er müde ist und wartet maximal 20 Minuten ab oder die nächste Welle, also wenn ich einen Bus verpasst habe, kommt der nächste Bus 90 Minuten spät. Das wäre dann dort zu berücksichtigen. Aber generell kann man sagen, regelmäßige Schlafzeit, Schaffen von guter Schlafumgebung, Bildschirmzeiten am Abend nicht nutzen, sondern meiden, Blaulichtanteile meiden, vielleicht eine Gelblichtbinde tragen, Entspannungstechniken beherrschen, Koffeineinnahme reduzieren am Nachmittag, Alkohol meiden, Bewegung fördern und Schlafrituale entwickeln und eine Methode für Stressbewältigung haben. Das wären so die wichtigsten Facts.
Eine lange Top 3, aber gut, dass du es gesagt hast. Auch nur so ein paar Erinnerungen. Ich merke gerade schon so, ich nehme Schlaf schon echt ernst. Also nicht ernst, aber es hat halt einfach echt große Priorität. Anders, das Einzige, was ich noch nicht so recht herausgefunden habe, ist, wie ich mein Sozialleben damit vereinbare. Was ich auch noch merke, abends Sport kann problematisch werden.
Ja.
Ich liebe Paddle Tennis und die meisten Paddle Matches sind halt so gegen 18 Uhr, 19 Uhr. Die meisten haben keinen Bock, um 6 Uhr zu spielen. Also 6 Uhr morgens. Das heißt, ich bin aber so ein riesengroßer Fan. Das heißt, ich gehe dann irgendwann um 6 oder 7 spielen und dann habe ich eine härtere Zeit runterzufahren und dann auch früh schlafen zu gehen. Und vor allen Dingen weiß ich, dass wenn ich spät esse, wird mein Schlaf schlechter.
Ja.
Dann esse ich danach auch nicht. Also das ist dann die nächste Schwierigkeit.
Das ist wieder kritisch. Zwei Dinge, wenn man zu Bett geht und man hat noch Hungergefühl und du hast gar nicht gegessen, dann wirst du ja wegen dem Blutzuckerspiegel, weil der schwankt und wegen dem Magengefühl, bist du dann nachher eher wach und dann hast du eher eine schlechtere Schlafqualität. Also zu satt ins Bett gehen ist nix, aber mit Hungergefühl zu Bett gehen ist auch nix, weil dann auch der Körper sagt, ich habe ja nichts zu verwerten, produziert nochmal Cortisol, also Stresshormon, und du hast diese schwankenden Zuckerspiegel. Mhm. Das ist nicht so toll. Aber zum Sport sei gesagt, ich denke mal, du spielst das dann so ehrgeizig, dass du die 3 Stunden Entkopplung brauchst, so wie Leistungssportler. Der normale Mensch, der braucht 2 Stunden Abstand, um runterfahren zu können, und manche bis zu 3 Stunden, bis ich wirklich wieder in den anderen Modi komme. Deswegen ist meine Empfehlung, normalerweise sagt man ja, man soll den gleichen Rhythmus jeden Tag behalten. Mhm. Ich bin mittlerweile aber aus der Praxis, weiß ich, dass eben, wenn Leute Sport machen, und die machen die zu unterschiedlichen Zeiten Sport und haben dann vielleicht noch eine Familie oder haben noch andere soziale Verpflichtungen oder noch einen Job, der einfach andere Herausforderungen hat, dann muss ich einfach an den Tagen, wo ich Sport mache, meine Zu-Bett-Geh-Zeit anders anpassen. Also dann habe ich 2 Rhythmen, die ich lebe, aber die mache ich zumindest mit einer gewissen Regelmäßigkeit.
Verstanden, dass der Körper weiß, wenn Axel Paddle-Tennis spielt, dann
gehen wir um 23 Uhr zu Bett, genau.
Markus, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deine wichtige Arbeit. Ich glaube, Schlaf ist immer noch leider von vielen komplett unterschätzt. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass du heute hier bist. Wenn es Leute jetzt gibt, die mehr über dich und deine Arbeit wissen wollen würden, wie könnten die das tun? Du hast ein Buch angesprochen, hast es ja auch gerade hochgezeigt. Der Titel heißt?
Aktuelles Buch heißt Der wache Vogel fängt den Wurm. Und für Unternehmen und für eben auch jede Privatperson, die so ein bisschen mehr in das Thema reingucken möchte. Da gibt es so eine Burnout-Checkliste, eine Schlaf-Checkliste, viele Hacks und eben auch das Thema, was kann ein Betrieb machen, um das Thema Schlafen bei den Mitarbeitern einzubauen. Man kann aber auch bei unserer Webseite markuskamps.de die Verlinkungen sehen, verschiedene Blogbeiträge oder auch den Podcast Sleep and Perform. Da haben wir so 70 Folgen mit verschiedenen kleinen Ideen, was man machen kann. Und die Lieblingsfolge von allen ist immer Mücke im Schlafzimmer.
Uff. Da würde ich reinklicken. Das ist mein größtes Schlafproblem. Wenn ich eine Mücke im Schlafzimmer habe, ich flipp aus.
Ja, also ich kann das auch überhaupt nicht ab. Und da habe ich bei der Recherche was gelernt. Man soll, weil man ja immer denkt, die reagieren auf Licht, das ist gar nicht so doll, sondern die reagieren ja ganz stark auf Gerüche. Also man soll eben das Thema Geruchsfallen bauen. Und jetzt habe ich eine Legitimation. Jetzt darf ich praktisch getragene Socken oder Handtücher an irgendwelche Stellen im Schlafzimmer hinlegen, damit die Mücken erst dahin fliegen und mich nicht finden. Also man kann das machen, man muss das aber nicht. Man kann auch einfach nur wirklich duschen gehen. Man sollte bestimmte Duschmittel dann eben meiden, die so ein bisschen zu extrem sind. Aber vom Ansatz her, Insekten fliegen und reflektieren auf Gerüche. Und deswegen muss ich mein Schwitz- und Schweißverhalten und mein Beduftung anschauen oder bewusst Duftfallen irgendwo verstecken, dass sie nicht zu mir finden, sondern praktisch erstmal dahin fliegen.
Oder alle töten, bevor man schlafen wird.
Genau. Wenn man das hinkriegt, ich weiß nicht, bei dir kann ich mir vorstellen, sind die Schlafräume ziemlich groß, dann wird das ja wahrscheinlich gar nicht machbar sein, dass du alle findest, oder?
Ich mach's so kalt in dem Zimmer, dass die gar nicht da drin leben können.
Das ist so einer meiner
Strategien.
Deswegen
und
dann auch abends gut ein.
Und dann lege ich, also wirklich mit einem Moskito, das funktioniert nicht. Also klappt einfach nicht, deswegen gucke ich schon vorher. Schon lange keins mehr gehabt, das ist ein Grund, dankbar zu sein.
Ja, also aber Moskitonetz ist doch eigentlich ein gutes Thema, oder nicht?
Ja, ich muss echt sagen, so in der letzten Zeit hatte ich hier kein Problem. Ich war in Schweden dieses Jahr, das war furchtbar. Also da hatten wir, keine Ahnung, da waren wir direkt am See und da hatte ich 15 Moskitos und ich konnte einfach, dann ist genau das passiert, was du vorher beschrieben hast, mitten in der Nacht. Ja. Und dann, ich denke dann halt einfach, stich mich einfach, lass mich in Ruhe.
Dann kommen die Freunde, weil die...
Dann kommen die... Und die sind halt auch echt langsam so in ihrem Prozess. Also die sind echt ineffektiv. Aber ja, viele, viele hilfreiche Tipps. Ich würde jedem hier, der gerade bis an diese Stelle zugehört hat, echt vielleicht 1-2 Sachen umsetzen. Also es ist schön und gut, Informationen zu bekommen, aber solange man die nicht umsetzt, passiert absolut gar nichts. Ich merke gerade auch bei mir und bei Mitmenschen, das ist so simpel, wenn du eine gute Nacht hast und morgens aufstehst, dann fühlt die Welt sich ein bisschen freundlicher an, ein bisschen viel freundlicher. Und wenn ich eine Nacht habe, wo ich nicht gut schlafe oder weniger schlafe, dann ist alles automatisch negativer. Es fühlt sich so an, ganz simpel in meiner Welt betrachtet, ich weiß nicht, wie das für andere ist, da wäre mal interessant, eine Abstimmung zu machen oder deine Meinung zu hören. Ich wach morgens auf, ich habe gut geschlafen, fühlt mich an, als wenn die Welt mir eine große Umarmung gibt. Ich schlafe 6 Stunden oder weniger, es fühlt sich so an, als wenn die Welt gegen mich ist.
Ja, also es gibt ja einmal den Immunwirkung, die auch ganz klar besagt, eine positive Immunwirkung und auf alle Körperprozesse, Körper, Geist und Seele haben wir eine positive Wirkung ab 7,5 Stunden. Bei 6 Stunden ist es neutral 0 und unter 6 Stunden steigt sogar das Infektanfälligkeitsrisiko um das 4,6-fache. Das heißt, wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass Schlaf wichtig ist, sowohl für Körper, Geist und Seele, der kann zumindest für sein Immunsystem machen. Und eine wichtige Sache noch, gerade bei dem Thema vegan muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich keinen Vitamin B-Mangel habe, weil dann entsteht auch oft Müdigkeit, genauso wie bei Eisenmangel entsteht auch oft Müdigkeit und dann wird das falsch interpretiert und dann kommt man in irgendwelche Schlafgeschichten rein und nimmt nachher vielleicht Schlafmittel und da lieber nochmal generell auf die eigenen Hormonsituationen achten und gucken, was passiert da und wie ist das gegeben. Und ja, ich kann es einfach nur bestätigen, es ist ein gesellschaftliches Thema und wenn jeder bei sich anfängt, dann haben wir weniger Mobbing und Bossing und in Firmen ist das wirklich ein ganz großes Thema, wenn da einer schlecht drauf ist und unausgeschlafen in Betrieb kommt, dann ist der Erste, den er begegnet, der kriegt's ab und das zieht natürlich alle runter und wenn die Spannung und die Herausforderungen immer größer werden, dann müssen wir einfach auch alle ein bisschen mehr an Schlafen denken und jeder kann an der Stelle sehr simpel anfangen.
So sieht's aus. Wenn es nicht für dich tun willst, tu es für deine Mitarbeiter. Tu es für die Gesellschaft. Sei nicht so eigensinnig. Schlaf gefälligst genug. So, Markus, ich danke dir. Wir werden alles verlinken, dein Buch, wer auf sozialen Medien. Ich glaube, da habe ich nämlich mal was über M17 gehört, weil ich das bei dir gesehen habe. Alle deine Links verlinken, wer mehr hören sehen möchte, gerne in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen. Es gibt auch einen Podcast von dir über das ganze Thema Schlaf. Gerne reinhören. Und dann wünsche ich dir, ich wollte gerade sagen, eine wunderschöne gute Nacht. Aber das ist nur später für dich. Einen wunderschönen guten Tag mit hoffentlich ganz viel Tageslicht und Aktivität. Und vielen Dank, dass du heute hier warst, Markus.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Du machst ja auch deine Projekte wirklich immer mit einer ganz großen Professionalität und ich kann nur sagen, ich habe selten Leute kennengelernt, die auch schon so weit sind mit dem Schlafen. Und wenn du das möchtest, versuchen wir gerne mal praktisch deinen chronobiologischen Rhythmus herauszufinden und biete ich dir gerne an und das mit dem Kissen kriegen wir auch hin.
Sehr schön, ich schicke dir ein paar Haare. Okay, wunderbar. Wenn der Podcast Vegan aber richtig dir gefällt, dir Mehrwert bringt, dann ist einer der besten Sachen, die du machen kannst, um zurückzugeben, mal eben auf Spotify abonnieren. Mein Team sagt es mir immer wieder, so viele von euch hören den Podcast, sind aber aus irgendeinem Grund noch nicht im Abonnement bei Spotify, was absolut kostenlos ist. Also gerne mal ein kostenloses Abo dalassen, eine Bewertung auf Spotify dalassen. Das hilft unheimlich dabei, mehr Menschen zu erreichen, damit mehr Menschen zu helfen. Und hilft auch dabei, besseren Content zu machen, bessere Gäste einzuladen. Und das dauert 3,5 Sekunden, hilft uns enorm. Vielen Dank.